Deutschland hat gewählt. Was kommt auf die Kapitalanleger jetzt zu? Die Bundestagswahl 2025 ist entschieden und es läuft aller Wahrscheinlichkeit auf eine große Koalition hinaus. Worauf müssen sich Anleger nun einstellen? Eine erste Einschätzung gibt es hier und heute in der 1a-Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Wo werden die Prioritäten der neuen Bundesregierung liegen? Was bedeutet das für das Thema Bauen und Sanieren? Welche Erwartungen haben wir an die steuerlichen Regulierungen? Wie kommen Union und SPD bei der Mietrechtsregulierung zusammen? Und zum Schluss natürlich das alles entscheidende Thema bzw. als entscheidende Frage: Müssen sich Kapitalanleger im Immobilienbereich auf schwierigere Zeiten einstellen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1a Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast, und heute wollen wir darüber reden, was in Deutschland eigentlich passiert ist. Ihr wisst es natürlich alle selbst, letzte Woche Sonntag haben wir einen neuen Bundestag gewählt, das ist also jetzt alles bekannt, was passiert ist, ist nicht mehr nur eine Spekulation und so weiter, und jetzt geht's natürlich um die Konkretisierung, nicht nur in der Regierungsbildung, das heißt die Kabinette werden neu zusammengestellt, sondern es geht natürlich für uns um das Thema, was passiert mit dem Immobilienmarkt, wenn sich eine neue Regierung bildet, weil das natürlich unsere Perspektive auf die Politik ist. Und das Ganze wollen wir aber natürlich nicht im luftleeren Raum nur phrasendreschend und bashing-mäßig hier aufziehen, sondern ganz wissenschaftlich. Und dafür haben wir ihn hier, brauchen wir ihn, und wir heißen ihn herzlich willkommen, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
So, also die GroKo ist die große Spekulation und da macht es dann natürlich Sinn, mal zu schauen, wo denn die Prioritäten der neuen Bundesregierung liegen werden. So, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen in den Wahlprogrammen, aber jetzt konkretisiert sich ja sozusagen, wer sich hier findet. Insofern lass uns schauen, was sind deine Einschätzungen zu den Prioritäten der neuen Bundesregierung?
Ja, Hauke, du hast ja mitbekommen, im Wahlkampf wurde ja rauf und runter über Wohnen diskutiert, wie man mehr Wohneigentum bekommt, wie wir endlich mehr bauen und so. Und das wird natürlich jetzt der große Fokus sein. Nein, leider so ist es nicht. Ne? Ich glaube, das Thema Wohnen hat mal so am Rande eine Rolle gespielt. Da wurde mal kurz nach der Mietpreisbremse gefragt. Aber so richtig ist das Thema eigentlich nicht angegangen worden. Allenfalls mal so am Rande ein bisschen Wohnungsbau auch. Aber ich glaube, die Prioritäten...
Das BSW, glaube ich, oder ja, das BSW hat, glaube ich, getitelt auf irgendeinem Plakat so mehr soziale Wohnung bauen oder so. Also wie du sagst, am Rande wurde das Thema gestreift.
Ja, am Rande, genau. Ne? Genau. Also von denen, die da jetzt die Bundesregierung bilden, würde ich sagen, war das eher ein untergeordnetes Thema. Und ich meine, wir müssen uns da ganz ehrlich machen, die Prioritäten werden wahrscheinlich auch woanders liegen. Also wenn wir jetzt einfach mal die weltwirtschaftliche Lage uns anschauen, schauen, was ja in Amerika passiert, in Russland passiert, ist das Thema Verteidigung sicherlich ein ganz großes Thema, was aufgegriffen wird. Ein anderes Thema ist sicherlich Infrastruktur. Die Frage, wie können wir die Infrastruktur ertüchtigen? Wie können wir es finanzieren? Auch da wird sicherlich ein großer Schwerpunkt liegen. Das Thema Migration wird weiterhin ein großes Thema bleiben. Also ich glaube, das sind die großen Themen. Plus natürlich Wirtschaft, aber eher so aus Industriegesichtspunkten. Also wie kann ich die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten? Was kann ich bei den Energiepreisen machen? Vielleicht ein Thema Unternehmenssteuerreform, ja, weil wir da einfach ins Hintertreffen geraten sind. Aber ich glaube, trotz allem Drängen, was wir verspüren im Wohnungsmarkt und all den Problemen aufgrund rückläufiger Baufertigstellung, ist das nicht das Schwerpunktthema. Und vor allen Dingen ist, glaube ich, eines ganz klar, dass die nächste Bundesregierung noch mehr Probleme hat als die vorherige Regierung, nämlich was das Thema Haushalt angeht. Das ist ganz klar. Es gibt auch keine Zweidrittelmehrheit mehr für eine Reform der Schuldenbremse. Vielleicht wird das ja jetzt noch kurzfristig geregelt mit der alten Regierung. die Diskussionen laufen. Jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir das jetzt nicht, aber ich glaube, so oder so müssen wir einfach sehen, die Finanzmittel werden sehr stark in Anspruch genommen von Landesverteidigung, von Infrastruktur. Und insofern ist meine Einschätzung schon mal, dass das Thema viele Förderungen, viel Geld für andere Themen, dass das einfach nicht vorhanden ist. Ja, also wir kommen vielleicht in Bereiche wie Politik ohne Geld.
Ja, wobei natürlich, wenn man keine Auflagen erlässt in den Baugenehmigungen, dann könnte man ja durchaus auch das eine oder andere kostengünstiger gestalten. Hier ist das wieder das alte Thema. Entbürokratisierung kommen wir noch zu, aber die Frage ist natürlich, wenn der Fokus jetzt auf diesen Themen liegt, also Schuldenbremse, das heißt Neuverschuldung für wahrscheinlich vor allen Dingen Verteidigung, was bedeutet das für das Themenfeld Bauen und Sanieren? Das sind ja schon auch Themen, die, ich sag mal, über die Förderprogramme kostenintensiv sein könnten, wenn sie dann im großen Umfang abgerufen würden. Insofern und natürlich für unsere Zuhörer ganz relevant, was meinst du?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es da große Bedenken gibt, ob manche Förderprogramme überhaupt fortgesetzt werden. Also ich war vor kurzem bei einer Landesregierung, da wurde dann auch schon sehr offen darüber diskutiert, naja, wir haben jetzt noch die Mittel aus dem sozialen Wohnungsbau, aber wie viel dann noch nachkommt, wird man sehen, ja, weil man einfach weiß, die Mittel sind knapp. Das gilt aber natürlich auch für andere Themen. Also auch das Thema energetische Sanierung ist ja sehr stark gefördert worden. Teilweise bekommst du ja für den Heizungsaustausch bis zu 50% Förderung, für in hohe Energieeffizienzklassen, QNG-Förderung etc. Da gibt es eine ganze Menge. Also da ist sicherlich einiges drin. Aber ich glaube, dass vieles einfach nicht mehr funktioniert. Und ich habe zum Beispiel auch nicht die Hoffnung, dass es ein großes Förderprogramm zum Thema Wohneigentumsbildung geben wird. Auch das ist, glaube ich, kaum drin. Ich habe jetzt auch vor kurzem gesagt, ich glaube fast auch nicht mehr, dass wir so eine Grunderwerbsteuersenkung nochmal bekommen werden. Auch das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Aber, und das hast du schon angedeutet, ich sehe da eigentlich auch eine ganz große Chance drin. Denn was ist in den letzten Jahren passiert? Es gab immer mehr Auflagen und das hat man mit mehr Förderung versucht zu kompensieren. Ja, also wir waren eigentlich in so einem Wettlauf zwischen Auflagen, Anforderungen und Förderung. Und das wäre durchaus gut, wenn wir da jetzt rauskommen. Und wenn wir uns wenn der Fokus des neuen Bauministers, der neuen Bauministerin wäre, wie machen wir das Bauen jetzt wieder einfacher? Und wo können wir da tatsächlich anknüpfen? Und da gibt's ja durchaus auch so ein paar Entwicklungen, die Mut machen. Wir haben jetzt, es gibt das sogenannte Hamburger Modell. Ja, es gibt einen größeren Zusammenschluss von Experten, die eben mal geschaut haben, wo können wir an den Bauordnungen ansetzen? Wo können wir eben auch günstiger tatsächlich bauen, ohne dass wir ganz viel reformieren müssen? Da sind Kosteneinsparungen fast um 2000 Euro möglich pro Quadratmeter. Das ist schon eine ganze Menge. Es gibt andere Vorschläge, die dann eben sagen, naja, wir können schon beim Brandschutz, beim Schallschutz an den einen oder anderen Stellen etwas tun, ohne dass es uns wirklich wehtut. Ne? Also es soll jetzt nicht sein, dass es einfach und schlechter ist, sondern tatsächlich schauen, wie können wir hochwertig weiterbauen, aber eben deutlich günstiger. Da gibt es entsprechend Möglichkeiten. Es gibt immer mehr Überlegungen, wie wir das serielle Bauen eben skalieren können, wie wir damit eben auch Kosten einsparen können. Auch da sind, je nachdem, wie man das gestaltet, 500 bis 1000 Euro möglich, einfach dadurch, dass du es in großvolumiger gestaltest. Und ja, ich glaube auch, dass das Thema Emissionseffizienz könnte auch eine neue Bedeutung gewinnen. Emissionseffizienz, darüber haben wir auch schon mal hier gesprochen, bedeutet, ich habe den Fokus nicht mehr auf der Energieeffizienz, sondern auf den CO2-Abdruck. Dann könnte ich eben auch tendenziell mit einem einfacheren Energieeffizienzstandard klimaneutral bauen, wenn ich zum Beispiel dann die erneuerbaren Energien integriere. Auch das ist eine Möglichkeit, da sehe ich durchaus auch in so einer Konstellation aus Schwarz und Rot durchaus Möglichkeiten, sowas auch voranzubringen. Ja, und auch Vereinfachungen sicherlich beim Heizungsgesetz. Ich glaube nicht, dass die GroKo jetzt das Heizungsgesetz wirklich abschaffen wird. Ja, kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es deutlicher abmildert und mehr auf den CO2-Preis setzt. Also was eigentlich jetzt drin ist und wo ich die ganz große Chance sehe in der Wohnungspolitik, dass wir jetzt mal wieder echte Angebotspolitik machen, ja, und Strukturreformen durchführen und gucken, wie können wir ohne viel Geld hier einiges bringen. Und Das finde ich, ist einer der großen Pluspunkte, die ich sehe in der Wohnungspolitik.
Insofern hat er sowas wie ein Haushaltsengpass dann am Ende vielleicht doch etwas Innovatives. Wäre ja nicht das erste Mal, dass in der Krise eines Mangels sozusagen die Reform entsteht oder die Erfindung, aus der dann etwas Neues gedeihen kann. Würdest du sagen, wir stehen jetzt sozusagen mehr in dem, in Anführungsstrichen, Zeitalter oder Regierungsalter von Freiwilligkeit, also vielleicht weniger Auflagen im Sinne von du musst und mehr Angebotsförderung, also wenn ich sozusagen möchte, dass noch etwas hinzukommt, dann mache ich das attraktiv, indem ich die Programme als Projektplaner dann auswähle, weil es für mich in der Gesamtkostenstruktur attraktiv ist. Es wäre eine riesen Weiterentwicklung, raus aus dem Zwang rein in die Förderung durch freiwillig attraktive, lukrative Angebote. Was meinst du?
Nee, die Förderung ist ja gerade das, was ein bisschen fehlt, ne? Also ich glaube nicht, dass da viele Finanzmittel da sind. Vielleicht kann man es natürlich an der einen oder anderen Stelle mit Steueranreizen lösen, ja, die sich dann ja eher langfristig finanzieren. Aber so direkte Förderung, wie wir sie bisher hatten, die funktionieren, glaube ich, nicht wirklich. Und aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich jetzt darauf konzentriert, wie kann ich das Bauen einfach auch wieder günstiger machen und mehr Wahlfreiheiten schaffen. Ja. Nicht mehr alles verpflichtend machen, sondern sagen, okay, es gibt, ich meine, die Idealwelt wäre natürlich, wir würden irgendwann Mindeststandards definieren, ja, und davon ausgehen kannst du dann eben entscheiden, okay, ich möchte mehr, dann kostet es auch mehr, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, mal wirklich günstig zu bauen, und das wäre natürlich schon echter Fortschritt, den man hier erzielen würde. Wie schnell das geht, und natürlich muss man auch sehen, dass wir hier in einer Welt sind, wo die Bundesregierung das nicht alles alleine macht, sondern sie macht das eben mit den Ländern, mit den Kommunen, aber ich denke, wenn jemand das klug angeht, dann kann man hier wirklich auch einiges erreichen in diesen nächsten 4 Jahren, was Vereinfachung, was Senkung der Baukosten angeht, was vielleicht auch Vereinheitlichung von Landesbauordnung angeht oder vielleicht auch einen einheitlichen Standard, ne, dass man auch entscheiden kann, okay, es gibt den Bundesstandard und es gibt, jedes Land hat auch nochmal den eigenen Standard und ich kann dann eben wählen, ne, das kann ja durchaus auch sinnvoll sein. Also da ist, glaube ich, einiges möglich, und das wäre tatsächlich die große Hoffnung, und dass wir hier wirklich Fortschritte machen.
Okay. Das, was ich meinte, ist, wenn wir kein Geld haben, um alles zu verpflichten und dann sozusagen mit Förderung auszugleichen, dann könnte man ja sozusagen erstmal die Verpflichtung weitestgehend rausnehmen, bis auf so ein Mindestniveau. Und dann schauen, dass, wenn ich dann unbedingt noch etwas haben möchte, wie eine Wärmepumpe, dann muss ich das Förderungsprogramm so attraktiv machen, dass die Leute es sozusagen freiwillig inkludieren. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, statt immer nur mit der Regulierungskeule zu schwingen. Genau, aber nun, du hast es schon anklingen lassen, das Thema steuerliche Erleichterung ist zwar erstmal so etwas wie vermeintlich günstiger für den Bundeshaushalt, weil er keinen Cashflow auslöst zu einem Projektentwickler oder Bauherrn hin. Nichtsdestotrotz löst er natürlich ein Einnahmedefizit aus. Du hast auch schon gesagt, wir bewegen uns in eine Zeit, in der wir keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung haben, in dem Umfang wie in den vergangenen Jahren, in Bezug auf die schon verplanten Notwendigkeiten aus dem Regierungshandeln. Deswegen ist natürlich die Frage, es ist ja so attraktiv, ne? So eine kleine Schraube, und dann hast du so ein bisschen mehr hier noch und da noch, und am Ende hast du dann doch noch ein paar Milliarden generiert. Was erwartest du? Passiert das? Schälen sie uns wieder irgendwie noch eine Extrascheibe irgendwo raus, wo wir erstmal gar nicht hingucken? Wie jüngst mit der Grundsteuer, oder passieren dann noch andere Dinge?
Nee, ich denke mal, dass also die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, möchte natürlich nicht die Steuern erhöhen. Ne? Das ist ganz klar. Aber sie haben eben ein Einnahmeproblem, weil die Ausgaben deutlich wachsen. Und natürlich wird man auch an der einen oder anderen Stelle schauen, ob man Ausgaben reduzieren kann. Weiß nicht, da ist die SPD jetzt nicht der beste Partner für. Aber umso mehr wird es, glaube ich, darum gehen, dass man eben sich die steuerlichen Regelungen anschaut. Und ich denke mal, das haben wir auch schon mal thematisiert, ich denke mal, dass auch der Immobiliensektor hier im Fokus stehen wird. Und man natürlich über Dinge diskutieren wird, wie steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren, Share-Deals, das Erbschaftssteuerprivileg ab 300 Einheiten, vielleicht auch die Gewerbesteuerfreiheit von Wohnungsunternehmen. Also solche Themen kommen sicherlich dran. ich mag jetzt nicht sagen, was da jetzt konkret umgesetzt wird, ne? Aber ich würde mich schon darauf einstellen, dass es hier an der einen oder anderen Stelle eine steuerliche Verschärfung geben kann. Und ich würde fast erwarten, dass man zumindest bei dem Thema Share Deals sicherlich irgendwas macht. Ne? Das ist auch so ein Thema, das schon seit langem da liegt. Und wovon man sich natürlich auch ein paar Einnahmen erhofft, die man dann vielleicht einsetzen kann, auch für die Grunderwerbsteuer, um sie an anderer Stelle zu senken. Oder es geht halt allgemein in den Haushalt. Also das ist sicherlich ein Thema. Auch das Thema steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren. Es war auch schon in den Sondierungspapieren anderer Regierungen drin. Es gibt jetzt einfach keine FDP mehr, die da im Zweifelsfall sagt, das machen wir auf keinen Fall. Also da würde ich schon mit rechnen. Man muss allerdings sehen, das könnte man natürlich konjunkturpolitisch durchaus geschickt einsetzen. Also nehmen wir mal an, die würden sagen, ab 1.1.27 gibt es diese steuerfreie Veräußerung nicht mehr. Dann wird das natürlich auch nochmal entsprechend Vorzieheffekte auslösen. Ne? Und das kann durchaus eine Überlegung sein, die man da anstellt. Also ich würde mich da schon tatsächlich, ja, zumindest geistig darauf einstellen, dass es da sicherlich an der einen oder anderen Stelle Verschärfungen gibt.
Dazu fällt mir immer mal wieder eine Frage ein, die ich dann doch vergessen habe zu stellen. Ich platziere sie jetzt hier mal. Weißt du etwas über eine durchschnittliche Immobilien? Also gibt es sowas wie einen europäischen Immobiliensteuerlastindex? Also dass man irgendwie vielleicht sogar runterrechnet auf einen Quadratmeter Wohnfläche oder so eine durchschnittliche Steuerlast, um mal eine Vergleichbarkeit zu haben? Weil wenn natürlich irgendwie unsere Steuerregelungen, die haben inzwischen die Dicke eines IKEA-Katalogs, so mit allen Sonderregelungen und so weiter, das kann man ja so ohne weiteres gar nicht vergleichen. Gibt es sowas?
Habe ich noch nie gesehen. Ich habe mal mitgewirkt an einem Vergleich überhaupt der Besteuerung und das ist total unterschiedlich. Also die steuerlichen Regelungen zum vermieteten Eigentum beispielsweise, die sind hochgradig unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel auch einige Länder, da gibt es gar keine Steuerabschreibung, aber dafür ist dann der Steuersatz auch teilweise natürlich deutlich geringer. Das ist auch ein wichtiges Thema. Also es wäre interessant, das mal aufzustellen, aber ich glaube, das ist wirklich Kernearbeit, ne? Also weil die Regelungen so unterschiedlich sind und das irgendwie in Vergleich zu bekommen, ist wirklich nicht einfach.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, wir wissen de facto gar nicht, wie sehr sozusagen Deutschland im europäischen oder auch im internationalen Vergleich den Immobiliensektor besteuert, nicht wahr? Also man hat natürlich sicherlich hat man Vergleiche zum Thema Grundsteuer und Transaktionskosten und ähnliches. Aber wie denn die effektive Last ist und wo wir da im Ländervergleich stehen. Ich meine, Immobilien sind ja, so sagt der Name schon, Immobilien. Insofern ist auch ein bisschen egal, weil die deutschen Immobilien nach deutschem Recht besteuert werden. Aber wäre natürlich trotzdem interessant zu wissen, wo stehen wir da eigentlich im Vergleich, weil ja jetzt auch die ganzen anderen Vergleiche kommen. Es werden wieder die Unkenrufe, wir sind der kranke Mann Europas und so und wir sind mit der Steuerlast so viel höher als andere Länder. Und dann ist natürlich immer die Frage, ist das im Immobilienbereich eigentlich auch so oder können wir das eigentlich gar nicht so genau sagen?
Ja, müsste man mal der Europäischen Kommission vorschlagen, dass man das mal angeht und mal wirklich vergleicht. Also es wär auf jeden Fall spannend, aber ich würde mal schätzen, wir wären da tatsächlich irgendwo im Mittelfeld. Ne? Also einfach von den Steuersätzen, die einfach höher sind. Wir haben tatsächlich ein paar Anreize gesetzt für Immobilien. Aber interessantes Thema.
Okay, dann kommen wir doch zu dem nächsten Thema, was jetzt im Rahmen der Regulierung, Koalitionsbildung, meine Herren, ist auch eine Kooperation auf eine Art. Aber da müssen ja zwei Parteien zusammenpassen, die zum Beispiel, und das ist die nächste Frage, die Mietrechtsregulierung ja irgendwie auf den grünen Nenner kommen müssen. Da hat die SPD nun ganz viele Vorschriften oder Vorstellungen, was sozusagen die Vorschriften und die Regulierung angeht. Die CDU war so ein bisschen leergefegt in ihrem Wahlkampf. Das hatte ich ja schon in dem entsprechenden Podcast kritisiert. Da war ja im Prinzip so, mir egal, soll unser Koalitionspartner machen. Also so las ich das ein wenig. Was glaubst du, wie wird da jetzt das Pendel ausschlagen? Eher Richtung Pro oder Contra Mietrechtsregulierung? Wird es mehr oder weniger?
Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, ne? Was will die SPD alles haben im Bereich Mietrechtsregulierung? Mietpreisbremse unbefristet erhalten, in Ballungsgebieten soll Kurzzeitvermietung auf ein Mindestmaß reduziert werden, stärkere Regulierung möblierter Wohnungen, Mietwucher muss wirksam unterbunden werden, in Gebieten mit angespannten Wohnungsmarkt nur noch eine maximale Mietsteigerung von 6% in 3 Jahren, also nochmal eine deutliche Verschärfung der Kappungsgrenzen, die ja bis jetzt eher bei 11%, glaube ich, sind. Und der Mietspiegel-Betrachtungszeitraum soll auf 10 Jahre ausgeweitet werden. Also das ist tatsächlich ganz schön scharf. Ja? Und die CDU, ich habe den Satz nochmal extra hier rauskopiert, was die sagen. Wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz. Dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe. Das war's. Ja? So, und jetzt kann man natürlich überlegen, was passiert da? Im Endeffekt ist es ja so, dass in so einer Koalition die Interessen aller Parteien irgendwo sichtbar werden müssen. Ja, das heißt, es muss irgendwo deutlich werden, dass die CDU sich durchgesetzt hat. Und es muss deutlich werden, dass die SPD sich an manchen Stellen durchgesetzt hat. Und ich fürchte ein bisschen, dass das Thema Mietregulierung der Bereich ist, wo die SPD nachher auf den Fahnen stehen haben kann. Hier haben wir uns durchgesetzt, hier haben wir uns was für die kleinen Menschen gemacht. Ich gehe fast davon aus, dass die Mietpreisbremse weiter erhalten bleibt. Es gab ja mal eine Wahlarena, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das Duell, wo dann eben auch gefragt wurde und wo dann Friedrich Merz auch gesagt hat, naja, wir würden die mal prüfen lassen und je nachdem würden wir dann entscheiden. Also ich denke mal, die Mietpreisbremse wird auf jeden Fall bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich bei den Kurzzeitvermietungen und möblierten Wohnungen auch mehr gibt, mehr Regulierung geben wird. Da gibt es sicherlich auch die eine oder anderen Geschäftsmodelle, die dann sehr hohe Renditen erzielt haben, wo man dann vielleicht sagt, naja, die sollen eher in den regulären Mietwohnungsmarkt kommen. Ich hoffe aber tatsächlich, dass die CDU zumindest bei diesen Kappungsgrenzen und bei den Mietspiegeln härter bleibt, weil das würde tatsächlich nochmal den Bestand einzementieren und das würde einfach zu noch weniger Fluktuation führen im Wohnungsbestand und eben die Attraktivität von Vermietung insgesamt deutlich reduzieren. Also das kann sich keiner wünschen, aber ich sehe hier tatsächlich eher den Punkt bei der SPD, die sich hier in mehr Punkten wahrscheinlich durchsetzen werden.
Ja, ich habe so ein bisschen das ist so ein Thema. Die CDU hat zwar nicht gesagt, mit uns gibt es keine Regulierung, also Mietrechtsregulierung, aber sie hat halt auch nichts anderes gesagt. Und wir erinnern uns, es war nun gerade zu meiner politisch wilden Zeit, aber 2006, da gab es auch einen Bundestagswahlkampf, da hat sich Frau Merkel hingestellt und hat gesagt, mit mir gibt's auf gar keinen Fall eine Mehrwertsteuererhöhung. Und die SPD hat gesagt, neue Ehrlichkeit, wir müssen vorher sagen, was wir hinterher machen. Wir brauchen auf jeden Fall 2% mehr, du erinnerst dich. Und dann gab es hinterher auch eine große Koalition und aus einer Partei, die auf gar keinen Fall erhöhen wollte und einer, die 2% wollte, wurden dann hinterher 3%. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung hier bei diesem Zusammenschluss, dass wir sozusagen aus einer neutralen Position und einer, die irgendwie sagt, so ja, müssen wir schon was machen, hinterher noch einen stärkeren, so nach dem Motto, aber da hauen wir jetzt so richtig in die Kerbe und nehmen den Linken mal und dem ganzen linken Spektrum die den Wind aus den Segeln, um im Hamburger Bild zu bleiben. Also es ist so ein bisschen, na gut, hoffen wir das Beste, dass das nicht passiert.
Ja, das große Problem ist ja auch einfach, an welcher Stelle willst du den Sozialdemokraten entgegenkommen? Ne? Also eine Erhöhung Bürgergeld oder ähnliches ist sicherlich kaum möglich. Ne? Es sind auch viele Sozialmaßnahmen nicht zu finanzieren. Aus meiner Sicht jetzt den Mindestlohn zu erhöhen, angesichts abflachender Konjunktur und steigender Arbeitslosigkeit, auch ein Riesenproblem. Also vieles, was die SPD haben möchte, ist mit viel Geld verbunden. Und das haben wir nicht. Also kommen die Maßnahmen, die vielleicht nichts auf den ersten Blick kosten. Und da sind wir eben bei dem Thema Mietrecht. Und das ist natürlich hochproblematisch, ja, sehe ich auch so. Aber aus der politischen Logik heraus, denke ich auch, muss man sich hier am ehesten auf Verschärfungen einstellen.
Ja, okay, dann kommen wir zu der alles entscheidenden Frage. Im Fazit, müssen sich denn die Kapitalanleger auf schwierigere Zeiten einstellen? Also wird's jetzt härter für Kapitalanleger im Immobilienmarkt? Oder ist eigentlich aus dem Vorhergesagten, also bevor wir über die Mietpreisbremse und deren Kollegen in der Regulierung gesprochen haben, ist da auch ein kleiner Hoffnungsschimmer? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, bei all dem darf man nicht vergessen, dass die Rahmenbedingungen schon gut sind. Ja, wir haben nach wie vor das Thema Knappheit im Wohnungsmarkt. Wir sehen, dass die Mieten weiter steigen. Also das macht den Kapitalmarkt insgesamt attraktiv. Aber ich sag mal, die Leute, die sehr stark steuerlich fokussiert sind, die könnten eben enttäuscht werden. Ja, aber man muss eben auch sehen, dass ein gutes Investment sollte sich auch ohne steuerliche Vorteile rechnen. Ja, also darauf sollte man sich vielleicht besinnen. Und gut, bei dem Thema Regulierung muss man jetzt einfach aufpassen, was da passiert. Da muss man genauer hinschauen. Wir wissen aber auch zum Beispiel die Mietpreisbremse, auch wenn sie jetzt ausgeweitet wird, sie gilt in vielen Regionen ja auch nicht. Gerade in vielen Umlandgemeinden gilt sie beispielsweise nicht. Sie gilt auch nicht für den Neubau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da unterscheidet sich ja übrigens auch die SPD sehr stark von den Grünen. Ja, die Grünen haben ja tatsächlich auch gefordert, auch für jüngere Gebäude soll die Mietpreisbremse gelten, ja, dass man immer mehr reinrutscht in die Mietpreisbremse. Das wäre wirklich problematisch gewesen für den Neubau. Also insofern sehe ich da nach wie vor gute Chancen, aber man muss ein bisschen genauer schauen und manches Geschäftsmodell, vielleicht auch mit möblierten Wohnungen oder ähnliches, wird nicht mehr so einfach funktionieren, wie es mal war. Aber die Grundlagen, die grundsätzlichen Bedingungen für den Mietwohnungsmarkt, die sind nach wie vor gut.
Okay. Eigentlich ist es ja verwunderlich, dass ein Bundeskanzler Scholz, der ja vorher Bürgermeister in Hamburg war und da ja rund um das Wohnungsbauprogramm echt eine ganze Menge guter Sachen auf den Weg gebracht hat, also das muss man ja mal so sagen, jahrelang ging es Hamburg echt gut, was sozusagen die Neubauzahlen angeht, mit all den Anreizen, die dafür notwendig waren, dass die Partei auf Bundesebene da so gar nicht von profitieren oder lernen möchte, ist so ein bisschen. Aber vielleicht ist das Thema Neubau und Ausklammerung bei der Mietpreisbremse eins aus diesen Erfahrungen, dass man sagt so, also irgendwie, wenn man jede Variante rausnimmt, Geld zu verdienen, funktioniert es halt auch gar nicht mehr. Ist ja vielleicht eine Einsicht, die bei dem einen oder anderen noch einkehren mag.
Es ist ja spannend, ne? Es gab in einer dieser Duellsituationen ja auch die Diskussion ums Tempelhofer Feld, ne? Und da hatten dann Scholz und Merz dann beide gesagt, wir sind uns ja einig, wir wollen das bebauen. Ja, es muss mehr gebaut werden und ich glaube, das war auch Scholz' große Stärke, dass er eben die Leute herangezogen hat und dann sich erklärt haben wollte, warum wird denn hier nicht gebaut und was sind die Probleme. Aber als er das jetzt hier im Fernsehen gesagt hatte zum Tempelhofer Feld, da hat man sich aus Berlin direkt gemeldet, ich weiß nicht, wer ist Bezirksbürgermeisterin, hier ist ja Bürgerwille und es gab den Volksentscheid und da können wir einfach nicht ran. Also da funktioniert die Bundesebene dann einfach auch nicht so gut wie die lokale Ebene. Und das ist wahrscheinlich das Problem, gerade bei dem Thema Bauland, gerade bei dem Thema schnelleres Ausweisen von Bauland.
Ja, genau. Wobei, also ist natürlich Subsidiaritätsprinzip immer die kleinste Einheit, aber man könnte sich natürlich als Bundesebene schon auch als Serviceeinheit verstehen, um es den Kommunen und Ländern leichter zu machen, hier aktiv tätig zu werden.
Genau, und man kann als Bundesregierung ja vor allen Dingen auch Rückenwind geben, ne? Indem man sich klar dazu positioniert. Also eigentlich diese Positionierung, die kam jetzt viel zu spät. Das hätte man von Anfang an sagen müssen. Ich erwarte als Bundeskanzler, dass ihr hier vorankommt mit dem Wohnungsbau und eben auch mehr Flächen ausweist.
Ja.
Hätte man ja machen können.
Hätten die ihm wahrscheinlich trotzdem immer irgendwie einen Vogel gezeigt aus den Ländern, weil lokal ist ja immer alles ganz anders als die große Politik.
Ja, ja.
Und es gibt ja auch keine Richtlinienkompetenz für die Länderpolitik, was ja vielleicht auch gut ist, aber sei es drum. Wir werden es beobachten und an passender Stelle wieder kommentieren. Ich danke dir, Michael, für die Einschätzung. Und danke dir da draußen für dein Interesse. Für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, findest du unten in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse. Da sammeln wir wieder fleißig. Es ist ja inzwischen die 13. Es ist die 13.
13.
Es ist die 13. Staffel, meine Herren, jenseits der 200 Folgen. Insofern schick uns bitte gerne die zweite Episode heute. Insofern dauert es noch ein paar, bis du dann deine Frage offiziell auch beantwortet bekommst. Aber wir geben uns Mühe, keine Fragen offen zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen Start, was immer ihr jetzt auch anfangt. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.